Wohin soll's gehen? Leitbild entwickeln, Werte schärfen, Visionen aufzeigen. Privater und unternehmerischer Erfolg ist eine Frage der Werte.
Nachhaltigkeit, zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gesellschaftliche Verantwortung.
Stelle deinen Kompass neu ein. Ideen gibt's jetzt im Podcast Gewinn mit Sinn von und mit Jürgen Schöntauf. Erfolg ist eine Frage der Werte.
Wenn ich euch sage, mein heutiger Gast hat eine Werbeagentur, was denkt ihr da als erstes? Ach komm, geh weg, was will denn schon so ein Werbefuzzi? Wenn das so ist, habt ihr falsch gedacht, kann ich jetzt schon sagen. Denn zum einen macht mein heutiger Gast mit seiner Agentur Marketing für nachhaltige Projekte und Produkte und zum anderen ist er Gründer von SDGs for Future. Und über beides werde ich jetzt mit ihm sprechen. Mein Name ist Jürgen Schöntauf und ich freue mich, dass heute Daniel Nicolai mein Gast ist. Er ist Geschäftsführer von KNE, Agentur für nachhaltige Kommunikation und Entwicklung und, wie ich gerade schon gesagt habe, der Initiator des Projekts SDGs for Future. Hallo Daniel, schön, dass du heute mein Gast bist. Ich freue mich schon sehr auf das Gespräch.
Hallo Jürgen, schön, dass ich hier sein darf.
Daniel, ich habe gelesen, du bist eigentlich ein Kind der DDR, 1979 in Ostberlin geboren. Hat dich das auf irgendeine Weise geprägt oder ist die Zeit so spurlos an dir vorbeigegangen? Es waren ja so letztendlich so 10 Jahre deiner Kindheit, ne?
Ja, geprägt auf jeden Fall. Also vielleicht kleine Hintergrundinformationen. 10 Jahre in der DDR aufgewachsen. Also beim Mauerfall war ich genau 10 Jahre alt. Ich sage mal, ich bin so der... Vielleicht einer der letzten, die sich erinnern können, vermutlich, weil wenn man jünger ist, hat man meistens nicht so die Erinnerung. Bin in Ost-Berlin groß geworden, habe auch noch tatsächlich lebhafte Erinnerungen an die Mauer selbst. Meine Familie war auch relativ speziell, das heißt, meine Eltern waren so ein bisschen vom gegenüberliegenden Lager, könnte man sagen. Von der mütterlichen Seite war es eher Richtung Kapitalismus, wenn man es heute so nennen würde, und von der väterlichen Seite eher Kommunismus, was sich vor allem in den beruflichen Situationen der Großväter wiedergespiegelt hat. Der eine war Volkspolizist, der andere war tatsächlich Kämpfer am 17. Juni, Arbeiter. Okay. Also tatsächlich eine sehr, sehr diametrale Situation. Die mochten sich natürlich auch nicht.
Das wollte ich gerade fragen. Haben die sich verstanden? Eher nicht dann.
Nee, die mochten sich natürlich nicht. Das ist natürlich ein Konfliktherd, den man so ein bisschen Romeo-Julia-mäßig mit sich trägt, wenn man dann selbst dazwischen geboren ist, könnte man auch sagen. Ich denke, das ist schon mal so ein Ding, wo ich sage, ja, die Mauer ging so ein bisschen auch durch meine Familie, durch meine Persönlichkeit durch. Insofern vielleicht die Antwort auch, warum das geprägt haben könnte. Bin mir sehr sicher, dass es das hat, weil eben, ja, im Prinzip, wenn man so aufwächst in diesem Konflikt, den man quasi in der eigenen Wohnung erlebt und dann erlebt, wie die Mauer fällt, dann in den Westen zieht, genau quasi am selben Tag, wie die Mauer gefallen ist, könnte man sagen, fast exakt, dann prägt das natürlich, weil man eben in einem Konflikt aufwächst. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt für mich auch als ja, Identität, dass ich immer beide Seiten auch gesehen habe. Und ich hatte dann 10 Jahre, sagen wir mal, Bundesrepublik, normales Abitur, Englisch gelernt, wie man eben aufwächst. Ich habe aber eben auch noch gesehen, wie man ein Jungpioniertuch trägt, wie man einen Fahnenappell macht, wie der Zusammenhalt in der DDR war. Als ja, DDR-Bürger habe ich einfach gemerkt, okay, hier ist eine andere Dynamik als im Westen dann. Das kann ich alles noch sehr gut erinnern, weil der Unterschied war, also man hat ja diesen Unterschied gespürt als Kind, 3. Klasse, 4. Klasse, das war ein ziemlicher Break. Ja, das hat mich sehr geprägt und ich denke mal, dass das auch Grund ist, warum ich mir Gedanken mache über die Zukunft der Welt.
Wie hast du das dann damals 1989 wahrgenommen, das Ende der DDR und diesen Umzug in die Bundesrepublik? War das übrigens mit beiden Eltern oder nur mit einem Elternteil?
Also gemäß Romeo und Julia hat sich es natürlich vorher aufgelöst, weil der Konflikt halt auch irgendwie zu groß war. Also man hat sich nicht mehr gemocht. Wie auch immer, Scheidungen gab es ja in der DDR damals auch schon. Das war noch nicht, oder das war auch schon ja salonfähig, sagen wir es mal so. Ich glaube, da war ich 8 oder so. Das heißt 2 Jahre vorher. Insofern war der Plan aber tatsächlich, die DDR zu verlassen. Und der, ich sag mal, heute würde man sagen, wie Schicksal oder Fun Fact, der Plan der Flucht, und deswegen sage ich auch gerne, das ist auch so, dass ich mal Flüchtling war, der Plan der Flucht war, 10. November über Osteuropa zu fliehen. Und am 9. ging halt die Mauer auf.
War das heißt, nicht der Umweg nicht mehr notwendig?
Der war nicht mehr notwendig, was aber dann eben in meinem Gedächtnis, insofern die Antwort für die Frage, was in meinem Gedächtnis natürlich geblieben ist, dass wir kurz vorher alles, was wir hatten, verkauft oder verschenkt haben, als alles leer war bei uns in der Wohnung und dass wir dann die längste Fahrt durch Berlin hatten, die ich jemals hätte können. Wir haben dann aus dem Zu dem Zeitpunkt habe ich in Marzahn gelebt, da haben wir 6 Stunden mit dem Auto gebraucht, bis in den Westen.
Weil es einfach so voll war überall, nehme ich jetzt
Ja,
an.
weil man mit dem Auto einfach nicht einfach durchfahren konnte. Also die haben dann trotzdem irgendwie kontrolliert, ich weiß das nicht mehr, ich war 10, aber wir haben sehr lange da gesessen in dem Auto und zwar Invalidenstraße, hat einfach ewig gedauert. Aber wir sind drüber gewesen und sind dann 3 Wochen bei mein Opa, natürlich der westlich orientierte, hat einen Schulfreund, der im Westen gelebt hat und der Schulfreund hat uns dann 3 Wochen lang, beziehungsweise seine Tochter hat uns dort aufgenommen und dort, ja, lebte ich dann als 10-Jähriger erstmal als Flüchtling sozusagen auf dem Boden, Matratze und also nicht so, dass man jetzt darunter gelitten hätte, sondern wir waren ja froh. Das hat ja funktioniert und in dem Moment war ja etwas passiert, womit ja niemand gerechnet hatte. Also die Vision war vorher, in Bayern in einem Flüchtlingslager aufgenommen zu werden, was damals der eigentliche Weg gewesen wäre, über Ungarn dann nach Bayern zu kommen, letzten Endes.
Also
Aber das war unser Spiel.
auf jeden Fall schon eine recht, glaube ich, ungewöhnliche Kindheitsgeschichte. Kannst du eigentlich heute nachvollziehen, warum im Osten so viele Menschen jetzt extreme Parteien wählen?
Das ist eine gute Frage. Also nachvollziehen, also ich glaube, extreme Parteien liefern einfache Antworten. Ich denke, das ist ein wichtiger Aspekt. Und man sehnt sich nach der alten Sicherheit, würde ich fast sagen. Also was ich gerade erwähnt habe, dieser Zusammenhalt in der DDR zwischen den Menschen, der ist schon real gewesen. Was aber bemerkenswert ist und würde ich gerne auch raus in die Welt setzen, diese Beobachtung, dieser Zusammenhalt ist in sich zusammengefallen innerhalb von Sekunden. Also das finde ich immer noch sehr bemerkenswert. Also die Frage ist, dieser Sozialismus, nennen wir ihn mal so, war das alles so stabil oder war es ein Zweckbündnis? Ich weiß es nicht. Also ich kann die Frage nicht beantworten, aber das ist eine Beobachtung, die über die ich viel nachgedacht habe, weil ich mich einfach gewundert habe, warum der Zusammenhalt einfach wegfällt in dem Moment, wo man plötzlich ein anderes System hat. Da werde ich bis heute nicht schlau draus und ich denke schon, dass die Antwort in der extremen Also die extreme Partei wählt eine einfache Antwort, um zu sagen, da können wir doch zurück, indem wir die neuen Dinge abschneiden. Also, und das heißt ja konservativ, ja. Ich würde jetzt gar nicht mal sagen, das ist auch mal so schwer einzuordnen. Also, wenn wir jetzt auf die AfD kommen, wir haben einfach, sind es gar nicht so viele Wähler, wenn man sie absolut zusammenrechnet, darf man gerne mal machen. Bin ein Mann der Zahlen, ich sage bestimmt später auch noch ein paar andere Zahlen, weil mir das wichtig ist, einfach Vergleiche zu haben. Und du kannst ja gerne mal überlegen, wie viele Menschen in den ostdeutschen Bundesländern außer Berlin leben. Wenn du die in der Summe zusammenrechnest, sind sie weniger als die Bevölkerung von Bayern. Das heißt, wir reden von einem Bundesland, aber wir reden von einem bevölkerungsarmen Bundesland, sehr, sehr arm, wo die meisten, die eine bessere Zukunft wollten, schon weggezogen sind. Das heißt, jetzt haben wir einen hohen Anteil an rechten Wählern, die das Alte zurück wollen oder sich danach sehen. Ich glaube, da ist etwas Wahres dran, dass sie eben eine Sehnsucht nach Sicherheit haben, sie wollen das Unbekannte nicht. Und ich mag auch so Worte wie Rassismus und so weiter nicht. Am Ende des Tages ist eigentlich Fremdenhass, würde es wahrscheinlich am ehesten treffen, weil am Ende des Tages wirst du, egal was du hast, ob es LGBTQ oder sowas ist, es ist eigentlich immer, ich mag das Fremde nicht. Und ich fühle mich unsicher. Es bedroht mich in irgendeiner Form. Und das kann schon daran liegen, dass jemand eine Dauerwelle hat. Schon dann kann mich das stören. Es kann liegen, dass es der falsche Fußballverein ist. Keine Ahnung. Und es kann halt auch sein, dass die falsche Hautfarbe ist oder der sogenannte Migrationshintergrund, das Kopftuch, wie auch immer. Da werden ja auch Feindbilder kreiert, die so in der Realität bei diesen, insbesondere in diesen Bundesländern, so gar nicht in der Masse vorzutreffen sind. Das finde ich auch merkwürdig. Also es ist nicht, ich glaube, es ist nicht leicht, die Antwort zu geben, aber es ist auf jeden Fall gefährlich und ich denke, die USA haben das jetzt auch gezeigt. Einfache Antworten verfangen sehr gut bei, sagen wir es jetzt mal, einfachen Menschen. Vielleicht könnte man es so sagen. Und das ist leider wahr und Trump hat es nicht umsonst gesagt, dass er die Ungebildeten gerne hat, weil es einfacher ist, die mit einfachen Antworten, die man nicht hinterfragt, hinters Licht zu führen. Und dann sagen die, ja, das will ich auch.
Ich fand das gerade spannend, dass du gesagt hast, es gab diesen Zusammenhalt definitiv. Das liest man ja auch immer wieder, dass der aber also schnell zusammengefallen ist. Und ich habe einen Artikel gelesen, warum Amerikaner wohl auch viel Trump gewählt haben. Da ging es darum, dass gesagt wurde, ne, es ist auch ein purer Egoismus, der dahinter steckt, dass die Leute eben sagen, Trump verspricht mir, dass es uns gut gehen soll und das ist für mich das Wichtigste. Ich möchte wieder Geld in der Tasche haben, ich möchte mein Leben leben. Es geht mir um mich, um meine Familie und der Rest ist mir erstmal egal. Könnte das sein, dass dann auch im Osten im Grunde so eine ähnliche Geschichte passiert ist, dass von diesem Zusammenhalt über den Zusammenbruch man jetzt zu so einer Art Egoismus kommt, wo man schaut, ja, es geht eigentlich jetzt mal um mich und nicht immer um die anderen?
Ja, das mag sehr wohl so sein, wenn man sich die USA anschaut. Und dort ist es ja auch erstaunlich, wie stark er gewonnen hat. Also es war eine deutliche Mehrheit. Also es gab hier keine Diskussion. Und so eine deutliche Mehrheit hat ja niemand erwartet. Also ich auch nicht. War mir auch unsicher, was passiert. Aber wenn man genau hinsieht, ist es ja tatsächlich so, und das mag deine These vielleicht stützen, dass der selbst der Mensch mit Migrationshintergrund gesagt hat, ich will, dass mir besser geht. Und warum soll ich die anderen denn reinlassen? Auch wenn die theoretisch zu mir gehören. Aber die sind doch nicht ich. Also nur weil die da aus Mexiko kommen, ich wohne doch hier schon lange. Mir doch egal. Der soll die schön weghalten, damit ich mein Leben hier so weiterführen kann. Und die Konkurrenz möchte ich gar nicht. Es ist interessant, dass sozusagen gar keine Solidarität untereinander besteht. Was jetzt natürlich Ostdeutschland angeht, es ist wirklich schwer zu sagen, weil man kann, also ich mag es auch nicht, jetzt alle über einen Kamm zu scheren. Das ist auch viel zu einfach. Also dazu kenne ich auch persönlich zu wenige, die in diesen Gruppen, also ich mag es aber gerne auch Gespräche zu führen mit den anderen Meinungen. Und dazu habe ich einfach zu wenig andere Meinungen gehört. Und da muss man echt vorsichtig sein. Ich weiß es nicht, ob das jetzt ein neuer Egoismus ist. Ich glaube eher, das ist das Bedürfnis nach Sicherheit, nach Berechenbarkeit, alle diese Dinge, die komplett abhanden kommen. Im Moment, und das gilt ja für alle im Grunde genommen, wir sind ja alle besorgt, sei es Krieg, sei es KI, sei es Politik, sei es Multipolarität auf der Welt. Das sind ja Dinge, die sind wirklich, wirklich anders. Sie sind gruselig und auch sozusagen meine Beschäftigung, alles, was ich tue, beschäftigt sich auch damit, wie kann man die Dinge verbessern, weil ich die Dinge erkenne und das ist so ein bisschen mein Weg, sage ja, wenn es mir nicht gefällt, ja, dann tu doch was, dann ändere das doch und tu das, was du gerade kannst, sagen wir es mal so.
Das ist eigentlich eine tolle Überleitung, aber erstmal vielen Dank, dass wir zum Einstieg auch über dieses Thema reden konnten. Ich finde es spannend und auch, dass du da sehr differenzierend unterwegs bist, finde ich auch wirklich gut. Ich denke, es ist wirklich ein Thema zum Nachdenken. Aber jetzt hast du schon eine schöne Überleitung geschaffen, nämlich zu dem, was du tust. Darum geht es ja auch heute. Zum einen hast du ja eine Agentur für nachhaltiges Marketing, KNE. Die hast du 2015 mit deiner Frau Helen gegründet. Was hast du eigentlich vorher gemacht und wie kamt ihr dann auf die Idee, euch diesem Thema zu widmen und eine Agentur ausgerechnet für nachhaltiges Marketing und für nachhaltige Produkte zu gründen? Weil ich weiß aus eigener Erinnerung, ich habe 2016 das Buch Sinnstifter geschrieben. Da ging es auch um soziale Verantwortung von Unternehmen. Und ich hatte damals dann irgendwann so das Gefühl, die Zeit ist eigentlich noch gar nicht reif dafür. Das ist vielleicht jetzt, aber damals fand ich das noch so, dass sich viele gar nicht dafür interessiert haben. Deswegen fände ich es jetzt spannend zu wissen, wie kam man 2015 auf diese Idee und wie lief das dann so an? War es erfolgreich direkt?
Was hast du alles gemacht, bevor du 35 warst? Also
Ja, nicht alles, vielleicht so ganz kurz.
ganz kurz, also ich habe eine ganze Menge gemacht, aber vielleicht, ich habe ja an der Humboldt-Universität Management studiert und Unternehmertum. Also vielleicht ist das schon mal eine Voraussetzung und habe mich seit der Schule schon dafür interessiert, was kann man eben tun, wenn man aktiv sein. Also ich bin halt selbstwirksam. Als Unternehmer möchtest du ja was verändern. Also interessierst du dich dafür? Und International Management, Entrepreneurship, super, es hat perfekt gepasst für mich. Da habe ich einfach auch einen Weg einschlagen dürfen und da haben wir vielleicht die Brücke. An dem Institut für Management war damals das Schlagwort Corporate Social Responsibility ein Riesenthema. Es gab das Wort Nachhaltigkeit noch gar nicht. Also wirklich wortwörtlich, das wurde nicht verwendet. Das war 2006, so in dem Dreh. CSR war der Schlagwort und danach hat man geforscht, das ist ja Unternehmensverantwortung im breitesten Sinne und bezieht sich auch erstmal nur auf die Unternehmen. Nachhaltig bezieht sich jetzt auf alles und das ist, glaube ich, einfach der feine Unterschied. Dort habe ich eine Diplomarbeit geschrieben zum Thema ehrbarer Kaufmann und die war außerordentlich erfolgreich. Ich habe das Leitbild analysiert, eine historische Analyse und habe daraus eigentlich eine Verbindung zwischen CSR und deutscher Geschichte hergestellt. Also nicht, dass ich sage, jeder Kaufmann war früher ehrbar, das ist gar nicht das Ergebnis, das hat auch niemand behauptet, sondern es gibt da eine gewisse Vorstellung, was ein guter Unternehmer, Schrägstrich Kaufmann, so sein könnte. Und Menschen mögen diese Unternehmer dann auch. Oder sie hassen die halt, wenn sie nicht so sind. In Deutschland haben wir ja eher so ein verhasstes Bild, aber ganz vor kurzem habe ich einen Film gesehen, vor 4 Tagen oder so, wo es ein Unternehmer war, der positiv war. Es war in England, ich habe jetzt den Namen des Films vergessen. Ging irgendwie um Schuhe, eine Schuhfabrik. Es war sehr gut, kann ich nur empfehlen.
Kann kein deutscher Film gewesen sein. Ich kenne den deutschen Film immer nur, dass der Unternehmer der Bösewicht ist. Es gibt ja auch eine Studie zum Tatort. Wer stellt die meisten Bösewichte im Tatort? Das sind tatsächlich Unternehmer. Und selbst wenn der mal nicht der Mörder ist, ist er trotzdem irgendwie nicht sehr sympathisch. Also der Unternehmer kommt nie gut weg.
Genau. Hier war es ein Englischer, also es war England, und der ist gut weggekommen. Und das war mein Film, da, ja, habe ich auch mal gedacht, super, das würde auch so einer sein, der einfach alles riskiert für seine Mitarbeiter und so weiter. Also, wo man sagt, okay, das, hinter denen stellt man sich auch als Belegschaft, sagen wir es mal so, in diesem alten Bild. Also ich spreche ja lieber von Mitarbeitern, weil ich arbeite ja auch mit. Also ist das für mich eigentlich, sind alle Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, ist ja klar. Ja, jedenfalls habe ich eben diesen ehrbaren Kaufmann in der Diplomarbeit durchgearbeitet, habe eine Doktorarbeit begonnen am Institut für Management und habe in dem Zeitraum auch meine Frau kennengelernt und habe, weil die Frage ist ja, wie kam ich dann zu der Agentur, habe damals schon Bildungsprojekte begonnen, auch einfach so einer quasi parallel auch zur Doktorarbeit. Ist ja auch ein bisschen Geld verdienen. Das hat halt vorne und hinten nicht gereicht, wie das so ist. Und habe auch parallel, aber auch schon ein bisschen aktivistisch gearbeitet, könnte man sagen. Also das Thema wollte ich bekannter machen. Ich habe viele Vorträge gehalten, war mal bei Spiegel TV eingeladen. Also ganz, ganz skurril eigentlich, weil es passte eben auch zu dieser Zeit der Finanzkrise, die ja da auch tobte und alle wollten antworten. Und eine war halt, hey, wenn der Unternehmer verantwortungsvoll ist, dann haben wir doch kein Problem, oder, Herr Nikolai? Ja, dann habe ich gesagt, ja, stimmt, wenn es so wäre, dann wäre super. Aber eigentlich brauchen wir auch Regeln. Also ich bin auch nicht gegen Regeln, aber trotzdem, es muss irgendwie beides sein. Also man muss die Regeln ja auch leben. Ja, dann hat sich das so entwickelt, dass ich, meine Frau ist halt Fotografin, insofern haben wir da eine Verbindung, dass wir dann aufgrund der Erfahrungen in Bildungsprojekten, wo ich ja Kommunikation brauchte, ja, es ist eigentlich ganz billig, wenn man so will, ja. Also ich habe ein Thema erarbeitet, ich finde, es ist wichtig und ich habe mich dazu entschieden, meine Doktorarbeit erstmal auf Eis zu legen, weil ich möchte nicht, dass ich eine Doktorarbeit schreibe, damit ich mir einen Titel auf die Stirn schreibe, sondern ich möchte ja, dass die Menschen verstehen, was ich da arbeite. Und insofern hat mich Kommunikation immer interessiert. Und wie kann man denn Menschen erreichen? Wie erreiche ich denn mittels modernen Medien? Und wir sind ja beide auch, wir, glaube ich, haben von unserem Alter her alles mitgemacht, ja, von Tonband, kann ich nur noch sagen, mein Vater hatte ein Tonband
Mein Bruder
bis.
hatte eins, da war ich immer ganz neidisch.
Ja, also das, die Hälfte der Zuhörer oder Zuhörerinnen werden wahrscheinlich jetzt gar nicht wissen, was ich meine, aber das ist halt super analog, ne? Und bis hin jetzt heute, was wir jetzt haben, zwischendurch gibt es Technologien, die ich ausprobiert habe, jetzt in dem Fall beim Ton Minidisc oder sowas, kennt wahrscheinlich auch keiner mehr, oder im Video Laserdisc und was man alles hatte. Wir haben das alles mitgemacht und ich habe sehr viel immer gerne ausprobiert und habe dann gesagt, wenn ich die Welt verbessern möchte, ein bisschen besser machen möchte, dann muss ich die Menschen mit der Message erreichen. Ja, da sind wir bei dem Marketing eigentlich angelangt. Also, dass wir kommunizieren müssen, dass wir Nachhaltigkeit kommunizieren müssen. Und tatsächlich war es so, dass ich auch dachte, ja, Nachhaltigkeitsberichterstattung wäre etwas total Tolles, aber ich habe dieselbe Erfahrung gemacht wie du. 2015 waren wir noch nicht bereit dazu. Das hat niemand interessiert. Es hat irgendwo nicht angedockt. Ja, viel zu früh dran. Wir haben das damals schon kommuniziert. Wo es aber gut angedockt hat, war eben, ja, alle modernen Werbemedien. Und bis heute stelle ich fest, dass gerade auch nachhaltig orientierte Unternehmen, Projekte, Organisationen einfach Defizite haben mit modernen Technologien. Und das kann man eben auflösen. Man kann denen helfen dabei. Es ist immer noch komplex. Es ist auch mitunter mühsam, weil viele denken, Werbung, das ist doch billig, das kann doch jeder. Das kennst du bestimmt auch. Das sind so typische.
Oh ja.
Ja, das macht man noch mit ein paar Klicks und
Oder gibt
jetzt
es noch
kommt
den
noch.
Neffen von der Sekretärin, der macht so tolle Sachen?
Ja, das sind so Vorurteile, mit denen man manchmal zu kämpfen hat. Der eine hat eine hohe Wertschätzung, der andere geringe. KI macht es jetzt nicht leichter. Es löst viele Probleme, aber es schafft auch neue. Und insofern haben wir damals gesagt, wir machen das. Wir gründen eine Agentur in diesem Segment, aber auch schon sehr wohl offen für andere Dinge, die vielleicht da noch kommen mögen. Also ich bin da eher einer der, ich sag mal, ich folge der Energie, sagen wir es mal so. Und die Energie hat mich halt dorthin getrieben und jetzt treibt sie mich ein bisschen weiter, würde ich eher sagen, weil es ist eher so ein Aufbauen, ne? Also man hat eine gelernt, man hat das andere gelernt und Lernen ist ohnehin, glaube ich, so ein, ja, ein Thema, was mich immer begleitet hat. Also es gibt da eine Story, wo wir schon beim Großvater waren. Meine Oma hat immer gesagt, dass ich mich aufgeregt habe, wenn mein Opa vorgelesen hat und ich noch nicht lesen konnte. Dann habe ich irgendwie oft einfach geflucht und gesagt, warum kann ich denn noch nicht lesen? So. Also ich wollte einfach mal lernen. Also was weiß ich, erste Klasse, Bester, Klassenbester, sowas. Aber eben nie mit dem Sinn, ich möchte jetzt besser sein als andere. Das war mir eigentlich eher unangenehm. Es war, trotzdem
Die
wurde man
Neugierde.
gezwungen. Immer, also ich. jeden Tag. Ich habe gestern Abend eine Veranstaltung zum Neurofeedback gelernt, total neue Sachen. Könnte ich von schwärmen jetzt gerade, weil ich denke, wow, was da alles geht, ist unfassbar. Und wieder etwas, ein riesiges Feld, was niemand kennt und was so interessant ist, wo man so viel lernen kann. Und das ist eigentlich, was mich antreibt, immer wieder was Neues zu lernen, was Neues zu wissen und es auch irgendwie weiterzugeben. Das ist so der.
Finde ich total klasse, weil es geht mir genauso. Ich bin ein extrem neugieriger Mensch. Ich habe lange, lange Zeit das auch manchmal als Belastung gesehen, weil ich mir dachte, Mensch, mach doch mal was fertig. Und dann kam schon wieder was an. Und mir hat dann irgendwann mal jetzt vor ein paar Jahren jemand gesagt, also Jürgen, du bist wahrlich neugierig und das ist doch eine irre Stärke. Und ich fand dieses wahrlich da drin so toll. Und seitdem habe ich mir das auch mal überlegt und denke, ja, das ist eine Stärke, weil ich mich wirklich in ganz viele Sachen reindenken kann. Ich kann mich für ganz viele Dinge begeistern und finde das toll. Und ich finde das großartig, dass man heutzutage so schnell so viel neu lernen kann und dazulernen kann. Chancen, die ja unsere Großeltern alle noch gar nicht hatten. Und das ist, finde ich toll, gefällt mir. Aber noch mal eine Frage zur Agentur, bevor wir zu der anderen Sache kommen, die ja auch sehr, sehr spannend ist. Checkt ihr eigentlich so potenzielle Kunden dann durch, wenn die zu euch kommen? Also guckt ihr da oder dass er eben dann nicht Greenwashing im schlimmsten Fall aufsitzt, dass die halt nur so erzählen, was sie für tolle Sachen machen, aber am Ende gar nicht tun?
Das ist eine gute Frage. Also wir können ja, auf der einen Seite sind wir darauf angewiesen, dass wir dem natürlich auch glauben müssen, was sie sagen. Auf der anderen Seite kommen die meisten ohnehin schon auf uns zu, weil sie sagen, wir haben euch ja ausgewählt, weil ihr schon so ausgerichtet seid. Also da haben wir eigentlich, also ich kann mich nicht erinnern, dass wir einen dramatischen Konflikt hatten. Was vielleicht auch wichtig ist, ich sehe das sehr pragmatisch. Also es gibt ja mehrere Dimensionen, die Frage zu beantworten, was ist eigentlich ein nachhaltiges Unternehmen? Ich sage mal, eigentlich kann man nur sagen nachhaltiger, weil es gibt ja, effektiv gibt es im Moment kein nachhaltiges Unternehmen. Und diese ganzen Preise und so weiter, das sind Motivationspreise, aber es ist ja faktisch nicht möglich, nachhaltig zu sein in dieser Welt, weil ja alles darauf basiert, dass Ressourcen ausgebeutet werden, verbrannt werden und so weiter und so fort. Also das ginge gar nicht. Ja. Also schon die Häuser sind ja vielleicht nicht nachhaltig gebaut und so weiter. Das heißt, wichtig ist zu verstehen, woran erkennt man jetzt was Nachhaltiges? Und wir haben uns jetzt dazu entschieden, drei Dimensionen auszumachen, wo man in die Tiefe gehen könnte. Das erste ist die einfachste Dimension, eigentlich das Ziel. Das kann eigentlich jeder haben. Ja? Also ich kann sagen, ich möchte die Welt besser machen. Die Nachhaltigkeitsziele, kommen wir wahrscheinlich noch dazu, sind für uns da eine sehr gute Orientierung. Wir können sagen, das machen ja auch viele Unternehmen, die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Also einfach mal nachschauen, welche Ziele bewegen denn auch wir, also welche Zielerreichung. So, das ist, ich sage mal, die Eintrittsberechtigung, kann man schon fast sagen, weil mehr können wir gar nicht garantieren. Die zweite Ebene wäre dann eben zu schauen, wie ist das Geschäftsmodell? Womit verdiene ich denn Geld? Also basiert denn schon mein Geschäftsmodell darauf, dass ich jemanden strukturell ausbeute? Also habe ich einen Diamanten, den ich verkaufe, da habe ich schon mal strukturell ein großes Problem, wenn ich nicht eine Art, keine Ahnung, Wiederverkäufer oder sowas bin. Aber wenn ich den produziere, dann muss ich schon sehr genau gucken. Zigaretten wäre ein totales Ausschlusskriterium, weil ich denke, das macht per se die Stakeholder krank. Also braucht man nichts zu sagen. Alle anderen kommen in Grauzonen. Nehmen wir mal eine Nuss-Nougat-Creme, die jeder kennt. Dann wird die mit Palmöl hergestellt und dafür werden riesige Landflächen letzten Endes geparkt, dafür, dass wir dieses Palmöl bekommen und auch quasi Regenwälder dafür gerodet und so weiter. Das heißt, dort kommen wir in so eine Grauzone. Und dann gibt es Unternehmen, die sagen, mein Geschäftsmodell an sich, nehmen wir mal sowas wie eine nachhaltige Bank. Ich gebe Geld nur an Unternehmen, die ich vorher geprüft habe und fördere diesen Zweck. Also da haben wir den Geschäftszweck. Und das kann man schon ganz gut ausmachen, ob das nachhaltig orientiert ist oder nicht. Und die letzte Dimension, die viel schwerer ist und die wahrscheinlich jetzt im Moment, das ist ja vielleicht auch vorhin schon so ein bisschen angesprochen, ist die Welt schon bereit. Jetzt haben wir ja Regeln. CSR, da komme ich wieder auf mein altes Thema zurück. Unternehmensverantwortung, du hast halt Stakeholder, also Interesseneigner, die sind einmal ich selber schon mal als Unternehmen. Ich habe ja schon ein Unternehmer, ich habe ja ein Interesse. Dann habe ich meine Mitarbeiter, dann habe ich meine Zulieferer, ja, meine Kunden, ich habe sogar meine Wettbewerber und dann komme ich in die Gesellschaft, wo ich dann ja, im Grunde genommen die Öffentlichkeit schon treffe. Denn ich sag mal, wir reden über Werbung. Wenn ich Werbung mache, dann gibt diese schöne tatsächlich eine Werbung. Die Werbung trifft jeden, genau. Ich kann nicht einfach sagen, Geiz ist geil und sagen, ja, ich habe doch nur meine Kunden angesprochen. Nee, ich habe ja jeden angesprochen. Das macht ja was mit den Menschen. Das heißt, da habe ich eine Verantwortung. Also will ich dieses Statement rausgeben in einem Massenmedium wie Fernsehen, dann hat das einen Effekt. Und dann kommen wir halt zur Politik beispielsweise. Wir kommen zum Thema Umwelt, die ja eher Vertreter hat, weil die Tiere und die Natur kann sie nicht wehren, aber die hat halt Stakeholder in Form von Greenpeace, wo ich auch Mitglied bin, also Fördermitglied. Ich bin da nicht aktiv drin, aber ich gebe dem gerne auch ein bisschen Geld, weil ich das sehr wichtig finde. Und man hat halt Regeln nochmal, dass man kommunizieren muss nach außen. Also ISO 26000 zum Beispiel ist ein Maßstab, an dem man sich orientieren kann. So, und da gehen wir in der Dimension vor, die ich nicht überblicken kann, wenn ich Kunden habe. Mitunter kann der Kunde das selber nicht verstehen. Und heute gibt es ein so komplexes Regelwerk, das Unternehmen einhalten sollen. Ich habe gerade gehört, heute hat die EU wieder was zurückgerufen, weil es einfach zu kompliziert ist. Und es ist kompliziert, es ist ein Bürokratie-Monstrum gegebenenfalls. Ich bin da nicht tief drin in der Materie, aber es gibt diverse Regeln, die jetzt eingehalten werden müssen. Und ich weiß nicht, ob das nicht am Ende ein Bärendienst ist, wenn man auf diesem Weg versucht, die Themen durchzubringen. Es wird aber dem definitiv trotzdem helfen, wie ich gesagt habe. Also man muss es wollen und viele Unternehmer wollen nicht. Sie wissen aber auch nicht wie. Also woher sollen sie es wissen, wenn ich 2006 ein neues Themenfeld erarbeitet habe? Das ist ja nicht lange her. Wie soll ein Unternehmer, der 59 ist, das in seinen Alltag integrieren, wenn er davon noch nie gehört hat? Also ich bin, was das angeht, immer sehr verständnisvoll und möchte da niemandem bösen Willen unterstellen, sondern ich gehe meistens davon aus, selbst Manager, die sich zu viel zahlen, oder es gab dieses schöne Beispiel, Nokia-Manager haben das, ich glaube, das war den Standort Bochum, wollten die einmal nach Ungarn umziehen. Ich meine, ich habe Wirtschaft studiert, das lernt man da so. Also wirklich, man lernt das so. Das Humankapital, das kann man verlegen und da spart man Geld. So, also da sage ich, okay, der gesunde Menschenverstand würde sagen, das ist doch Schwachsinn. Aber wenn du so geprägt wirst, da gibt es ja auch Studien zu, dass das BWL-Studium halt systematisch egoistischer macht, dann kann ich nur sagen, ja, die wissen das echt nicht besser. Die glauben, das ist richtig. So, und das ist halt verrückt. Und da sind wir wieder beim Thema Kommunikation. Also man muss es aufbrechen, man muss erklären. Ich glaube, diese Regelwut, die jetzt gerade durch Europa schwappt, die kann auch das Gegenteil bewirken, weiß ich nicht. Das ist jetzt eher so eine Meinung, eine Möglichkeit. Und wir müssen halt gucken, dass wir die Thematik erklären, dass wir es verstehbar machen und dass wir ja Wissen vermitteln am Ende des Tages, was, wie es anders ginge. Und war jetzt eine komplexe, lange Antwort, aber schlussendlich kann man bei uns Kunde werden, wenn man schon mal eine gute Ausrichtung hat, sage ich, möchte was besser machen. Aber wir haben auch oft erlebt, wir haben ja viele Kunden in den letzten 10 Jahren gehabt, ja, erlebt auch manchmal Thema Unternehmensverantwortung, da ist er nicht so weit her, weil das ist eine andere Dimension. Da geht es um Zwischenmenschlichkeit, um wie behandelt man Menschen. Und da ist es dann, kann man den schönsten Zweck haben und das schönste Ziel. Aber wenn man mit seinen Mitarbeitern nicht gut umgeht, dann finde ich, ist es halt auch nichts mehr wert. Und so sehe ich so ein
Absolut.
bisschen diese Nachhaltigkeit der Unternehmen.
Das,
Also,
ja, das ist ja dann eine Frage der Unternehmenskultur, definitiv.
genau,
Und
das ist komplex, super
genau.
komplex.
Aber was du gerade gesagt hast, man sollte dann vielleicht einfach auch, oder was heißt einfach, man sollte mal überlegen, ob man nicht auch die BWL-Studiengänge eben noch mal stärker auf das Thema Nachhaltigkeit und all diese Themen ausrichtet, damit eben jetzt auch für die neue Zeit, die definitiv kommt, und das lässt sich auch nicht mehr so ohne weiteres zurückdrehen, auch wenn gerade in der Politik viele Kräfte versuchen, wieder in die Vergangenheit zu gehen. Ich glaube, das wird bei den Unternehmen nicht so funktionieren. Wäre es mit Sicherheit eine gute Maßnahme, wenn man diese Sachen fest etablieren würde in den Studiengängen.
Was ja auch passiert. Also, das ist ja
Ja.
nicht, also, es sind deutlich mehr als früher, es sind immer noch nicht genug. Also, das heißt, man kann sich gerne mal anschauen, wie alt Professoren in diesen Bereichen sind. Da merkt man, okay, sind alle zwischen maximal 50, also unwesentlich älter als ich, und 30. Alles klar, weil da vorher gab es da niemanden. Also, man ist da kein 80-jährigen Professor. Es ist super selten, dass sowas passiert. Ich habe vor kurzem eine Professorin aus Kopenhagen kennengelernt. Ja, die ist deutlich älter. Und die hat auch schon viel früher angefangen, aber das sind große Ausnahmen, sehe ich sehr selten sowas. Also, oder kenne ich kaum. Die Mehrheit sind junge, so wie sagt man heute, Juniorprofessuren und so weiter.
Ja.
Und die sehr, sehr, also nehmen wir mal bekannte Maja Göpel beispielsweise, auch noch sehr jung, die sehr bekannt geworden ist. Da sind einige und das zieht sich komplett durch.
Die definitiv eine sehr nachhaltige Ausrichtung hat.
Extrem, ja. Also da ist jemand wirklich motiviert und sehr. Und übrigens auch sie sagt ja, dass Kommunikation, sie wollte ursprünglich Kommunikation lernen, weil sie auch vermitteln möchte. Und das merkt man auch ihren Vorträgen an. Und ich glaube, da ist auch ein Schlüssel, dass man diese Themen alle nicht voneinander trennen kann. Weil wenn man merkt, dass eine Mehrheit alt ist, die das Wissen nicht hat, dann muss man halt irgendwie als wissende Jugend, und wir haben einen gewissen Generationenkonflikt, müssen wir schauen, dass wir beide sind vielleicht so die genaue Grenze, die sagt, okay, wir sind mit der Digitalisierung mitgegangen. Wir müssen versuchen, das Thema nach außen zu bringen und zu erklären, erklärbar zu machen, transportierbar zu machen und nicht zu erzwingen. Also, und welches die Mittel, wie gesagt, auch wieder bei beiden Themen. Also kommunizieren und erklären. Ich sage, Werbung ist Bildung. Wir müssen erklären, was nachhaltig ist und was nicht.
Jetzt scheint aber dich die Agentur nicht so ausgelastet zu haben, habe ich den Eindruck. Vielleicht täuscht er mich auch. Oder es war doch noch was anderes, was dich da ganz schön angetrieben hat. Nämlich, du hast dann die SDGs for Future gegründet. Was war denn da die Intention und wann hast du die eigentlich gegründet? Das habe ich jetzt so exakt noch nicht gefunden. Ich glaube, so lange gibt es die noch nicht, ne?
Gegründet, also ich habe gar keinen richtigen Gründungszeitpunkt irgendwie definiert. Die Idee ist schon ziemlich lange mit mir schwanger gegangen, seit 2019 eigentlich, wo ich gesagt habe, wir brauchen eine Kommunikation der Nachhaltigkeitsziele, die besser ist. Also da hat das eigentlich angefangen, dass ich mir darüber Gedanken gemacht habe. Gleichzeitig habe ich mich mit dem Thema E-Learning beschäftigt. Wie kann man, haben wir gerade gesagt, wie kann man Inhalte schneller kommunizieren? Weil ich aus der Beratung ja weiß, ich muss mich immer wiederholen. Wiederhole immer wieder Dinge, die in keinem Buch stehen. Und auch ein Buch würde ja nicht helfen, weil die Zeit haben die Leute nicht. Also es ist doch toll, wenn wir jetzt elektronische Medien haben, Video zeigen können mit Wissen und das vermitteln können. Das heißt, ich habe mich seit 2020 roundabout, ich meine, da kam Corona, nicht viel Zeit, wir haben trotzdem weitergearbeitet, waren aber sofort digital, weil ich von vornherein auch unser Unternehmen komplett digital aufgestellt habe. Ich glaube, wir haben am 13. März 2020 im Grunde, ich habe einen Zoom-Account gebucht und das war's. Und wir waren quasi digital. Und wir hatten vorher ein Intranet. Wir sind bis heute in einem eigenen Intranet. Das funktioniert super. Wir kommunizieren digital. Mitarbeiter sind nicht nur in Berlin, sondern auch überall auf der Welt. Wir haben eine Mitarbeiterin in der Ukraine, in Südfrankreich und in Deutschland breit verteilt, auch in Mexiko, meine Freelancerin, sehr verschieden. Und Kunden sind auch international. Also auch da gibt es für uns keine Grenzen, auch wieder Grenzen überwinden als Thema. Und diese ganze Idee, ich erkläre auch gleich, was es überhaupt ist, für die, die jetzt sich wundern, was will er denn überhaupt? Die ganze Idee entstand eigentlich so früh in dem Moment, wo eben Digitalisierung, Nachhaltigkeitsinteresse und Bildung aufeinanderprallte und sich irgendwie in meinem Kopf formte, wie kreative Prozesse so stattfinden. Und 2023, das war eigentlich so der Kippmoment in meinem Gehirn, als ich erfahren habe, dass wir 8 Milliarden sind auf der Welt. Das war so der krasse Wake-up-Call in meinem Kopf, gesagt, bin Zahlenmensch. Ich habe diese Zahl gehört, dachte, what the fuck? Okay, sondern ich wollte nur wissen, wie ist das denn passiert? So, und habe mir einfach mal Zahlen angeguckt und festgestellt, dass es tatsächlich so ist, dass wir uns verdoppelt haben im Lebenszeitraum vom Alter meiner Frau. Das heißt, während wir beide hier, wir beide auch, aufgewachsen sind, hat sich die Weltbevölkerung verdoppelt.
Haben wir nie aufgepasst, Mist.
Naja, aber das ist doch, das ist erstmal, also da, ich war super, keine Ahnung, also es hat mich fertig gemacht in dem Moment, weil ich gesagt habe, Moment mal, aber wenn jetzt 4 Milliarden in so einem kurzen Zeitraum hinzugekommen sind, das war meine Rechnung, da müssen doch heute unheimlich viele Kinder auf der Welt sein. Ist ja logisch, oder? So, das war eigentlich eine ganz logische Denkweise. Also, da müssen halt unheimlich viele jung sein. Da sind doch dann ziemlich viele. So, wie können wir denen denn erklären, was Nachhaltigkeit ist? Das war eigentlich der Triggerpunkt, wo ich gesagt habe, wir müssen das jetzt wirklich machen. Und jetzt, pass auf. Diese Zahlen, ich habe damals dann gerechnet, okay, ja, wie viele Kinder könnten das denn sein? Und habe dann so ein bisschen überschlagen und habe geschätzt, naja, Jugendliche vielleicht 1 Milliarde. Das auf die Zahl kam ich dann. Wenn ihr bei uns auf sdgsforfuture.org gerne mal raufgehen, dann steht da was von 1 Milliarde. Nicht wundern, das stimmt. Aber jetzt kommen noch viel schlimmere Zahlen. Die sind super frisch, weil die sind mir erst diesen Monat klar geworden. Insofern, das ist mir super wichtig, weil es etwas deutlich macht, was so viel schwerwiegender ist als der Klimawandel selbst, diese schiere Anzahl an Menschen, die diesen Planeten bevölkern und immer mehr werden. Jeden Tag statistisch über die letzten 50 Jahre im Durchschnitt sind 370.000 Kinder geboren. Jeden Tag. Jeden Tag. Mal für eine Perspektive. Jeder, der mal das Olympiastadion in Berlin gesehen hat, es ist mal 5 pro Tag. So. Das ist die Vergangenheit. Jetzt gibt es einen weiteren Rechenfehler, der mir unterlaufen ist und der sehr vielen unterläuft. Wir vergessen, dass Geburten und Todeszahlen gegeneinander aufgerechnet werden, wenn wir 4 Milliarden auf 8 Milliarden rechnen. Währenddessen sind ja Menschen gestorben. Aber die Jungen sterben ja nicht in diesem Zeitraum. So, jetzt denke ich auf die Zukunft und rechne und komme auf eine Zahl bis in den nächsten 25 Jahren. Da gibt es Prognosen der Vereinten Nationen und ich rechne die 800 Millionen Kinder unter 6 Jahren, die schon leben, mal mit dazu. dann komme ich auf eine Dimension, die liegt zwischen 3 bis 5 Milliarden Kindern innerhalb der nächsten 25 Jahren, die dazukommen. Wo kommen die dazu? Die kommen in den warmen Gebieten hinzu, die kommen in Afrika, in Indien und in China dazu. Bei uns sind die Wachstumsraten gar nicht so hoch. Also sehr, sehr niedrig, mitunter rückläufig. Jetzt rechnen wir eins und eins zusammen. Wenn wir diese Kinder heute nicht erreichen mit einer Bildung zum Thema Nachhaltigkeit, dann wird sich der Klimawandel, und deswegen sage ich, ist das, ich würde das auch Bildungskrise nennen, viel wichtiger als die Klimakrise. Weil wenn wir diese potenziell, wie sagen wir, nur 3 Milliarden, das ist ja unvorstellbar, die Zahl ist einfach unvorstellbar, 3 Milliarden Kinder können wir nicht erreichen über Lehrer. Wir können die gar nicht ausbilden. Wie soll man das machen? Es gibt jetzt schon eine unheimliche Lehrerknappheit in allen Ländern. Ich war in Nepal, da werden teilweise Friseure ausgebildet als Lehrer, also so umgefrachtet. Wie soll das funktionieren? Und jetzt kommen wir mit diesem neuen Thema der westlichen Welt mit Nachhaltigkeit. Wenn wir das aber nicht schaffen, dieses Thema in die Köpfe der Jugendlichen zu bringen, Mindset Change und so weiter, dann wird das dazu führen, dass die individuellen Entscheidungen, die zum Klimawandel führen, sich nicht ändern, auch in diesen Ländern. Denn diese Kids wollen auch ein Smartphone. Diese Kids wollen auch ein schönes neues Auto haben. Also die werden Ressourcen verbrauchen. Darüber redet man ja oft. Aber wo tun die das? Ja, dort, wenn die also weiterhin diesen Lebenswandel pflegen wie wir und das auch so wollen, dann wird sich der Klimawandel sogar noch beschleunigen. Aus dieser Sicht, das wäre ein Argument. Andere Argument, was mir deutlich mehr Sorgen macht, und da kommen wir wieder zum Thema Konflikte, ist, dass diese Kinder in Bereichen aufwachsen, die warm sind. Wenn also in 25 Jahren die Temperatur weiter steigt, und ich kann immer nur, weil ich in Delhi war in diesem Jahr, sagen, dass eine Tiefsttemperatur von 30 Grad, Tiefsttemperatur nachts von 30 Grad in Delhi
ist
heute
für den Körper
schon
kaum noch machbar, ne?
Es ist kaum machbar. So, jetzt überlegen wir uns, in Afrika, in Indien und in China sind diese Temperaturen. Eine Projektpartnerin aus Shanghai hat vor kurzem gesagt, es gab so eine Art Taifun. Dort in Shanghai gab es noch nie in dieser Jahreszeit. Es passiert hier ständig solche Dinge. Und wir kriegen ja noch mit am wenigsten davon mit. Und jetzt kommen wir zu der Erklärung, was das Projekt eigentlich macht. Diese ganze Sorge, dass wir diese Jugend ausbilden müssen, hat halt dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte gerne Nachhaltigkeit an diese 1 Milliarde Jugendliche, die es jetzt schon gibt, die leben ja heute, vermitteln und ich würde gerne E-Learning dafür verwenden, weil ich weiß, das war der simple Schluss, dass wir niemals diese Anzahl von Lehrern bekommen werden. Ich weiß aber, die Kids haben ein Smartphone, ich weiß, die haben Zugriff auf Internet, die haben einen Computer und ich weiß, wie ich Medien erstelle. Also warum soll ich nicht für Jugendliche in der Lage sein, interessante videobasiertes E-Learning auf die Beine zu stellen, was sie eigenständig ohne Lehrer, sie können das auch mit Lehrer machen und das ist auch so vorgesehen, aber sie können das auch eigenständig lernen, sie brauchen ihre Eltern nicht und wir kennen ja diesen Effekt, wie gut auch Kinder auf Eltern wirken, einfach um diese Bildungskrise, wie ich sie nenne, die vor dem Klimawandel meines Erachtens, denn wir haben das ja ausgelöst, der Klimawandel wurde ausgelöst, weil wir zu dumm waren.
Ich muss jetzt einmal einhaken, weil ich finde das eigentlich ganz spannend. Also ich kann es sehr gut nachvollziehen, dass E-Learning da mit Sicherheit ein sehr guter Weg ist. Aber wenn man jetzt so mal ein bisschen damit beschäftigt und liest, gerade durch KI, weiß man ja auch, dass das ja ein Stromfresser ohne Ende ist und damit auch ein Klimatreiber ohne Ende und sich wohl die CO2 aus, also die CO2-Verbrauch in diesem Bereich in den nächsten Jahren mehr als verdoppeln wird. Irgendwo beißt sich dann ja so ein bisschen im ersten Moment die Katze in den Schwanz, ne? Wenn man jetzt ein Medium nutzt, wo man weiß, okay, wenn wir das noch stärker in die Welt bringen, treiben wir eigentlich im Moment jetzt erstmal nochmal durch diese enormen Rechenleistungen, die dahinter stecken, das Ganze auch nochmal in die Höhe. Wie seht ihr das denn?
Das ist eine gute Frage, die ist aber, also da sind wir wieder beim Thema pragmatisch. Natürlich ist das zum Teil so. Wir benutzen allerdings klimaneutrale Server zumindest schon mal. Neutral heißt noch lange nicht, dass das wirklich grüner Strom ist in dem Sinne, sondern dass er auch kompensiert wird. Natürlich werden da Ressourcen verbraucht. Die Frage ist nur sozusagen, wo setzen wir an? Also erkennen, welches Problem ist größer? Wollen wir jetzt sozusagen die Kinder nicht ausbilden, weil wir Energie dabei verbrauchen? Und die Frage ist, also ich gehe auch da stark davon aus, dass solche Ökostrom, wir kennen das ja, viele Internetanbieter, unsere Hostings sind fast alle mit Ökostrom betrieben. Und ich gehe auch stark davon aus, dass auch Streamingdienste wir nutzen für Videohosting, zum Beispiel Vimeo. Ich habe jetzt gar nicht detailliert nachgesehen, aber ich gehe auch davon aus, dass die ziemlich schnell dazu übergehen werden, auch hier Ökostrom zu verwenden. Also ich glaube, das ist nicht das, in dem Bereich nicht das dramatische Problem. Ich weiß aber sehr wohl, dass wir, wenn wir über Netflix und Co. reden, dass das gigantische Summen sind, die da verbraucht werden. Noch schlimmer ist es bei Dingen wie Bitcoin und so weiter, die noch
Absolut, ja,
intensiver
das
sind,
ist
ununterbrochen laufen und unheimlich
ja.
energieintensiv sind. Also ich würde das ungern gegeneinander aufrechnen, weil das würde sozusagen auch ja den Fokus verschieben. Wenn wir danach gingen, dann dürften wir ja, wir beide jetzt auch nicht reden, weil wir machen es auf.
Das
Also
stimmt allerdings auch.
ja, also also ich hatte tatsächlich mal jemanden, der gesagt hat, ich kann leider mit dir nicht zoomen, weil das ist ja nicht, das geht ja so nicht, obwohl sein Argument war Datenschutz. Also wenn ich das mache, und deswegen habe ich gesagt, die Welt ist nicht nachhaltig. Also wenn sie heute nicht nachhaltig ist, ja, was soll ich denn tun? Also kann ich mich da nicht mehr bewegen, um dann der perfekte Mensch zu sein? Also nach
Ich finde
der
auf
Logik
jeden Fall,
muss.
ja, ich finde auf jeden Fall die Erklärung schon
Ja.
nachvollziehbar, dass man hier eben auch abwägen muss, was hat den höheren Wert. Und der höhere Wert ist in dem Fall eben ja letztendlich das SDG 4, nämlich Bildung. Und Bildung, also das ist eigentlich auch mein Lieblingsziel in dem Ganzen, weil ich finde, wenn die Bildung da ist, dann werden Themen wie Armut, was ja das erste große Ziel ist, oder Hunger auch viel, viel besser zu besiegen sein, als wenn wir eben keine Bildung haben. Gerade
Absolut.
in diesen, in vielen Ländern, die jetzt noch auf dem Sprung stehen. Ich habe noch eine Sache. Ich bin großer Fan von Hans Rosling. Womöglich kennst du den auch. Hans Rosling hatte dieses Buch auch Factfulness geschrieben und hat auch tolle TED-Vorträge gehalten. Und der hat ja mal eine Rechnung aufgemacht, dass im Grunde die Zahl der Kinder gar nicht mehr wächst so stark. Also die Menschheit wächst nur so bis 10, vielleicht 10,5 Milliarden Menschen, aber die Menge der Kinder bleibt eher gleich, weil ja auch die Fertilisationsrate fast überall auf der Welt sich der 2 annähert oder unter 2 geht, und die Länder, die einmal unter 2 waren, also 2 Kinder pro gebärfähiger Frau, kommen auch nicht mehr drüber. Und dass dieser massive Bevölkerungsanstieg ja auch dadurch passiert ist, dass irgendwann in den 20er, 30er Jahren halt die ganze Hygiene sich verbessert hat, Medizin verbessert hat, und dann plötzlich von den 7, 8 Kindern, also meine Mutter hatte 7 Geschwister, mein Vater hatte 6 Geschwister, von denen sind 3 im Krieg gefallen und auch bei meiner Mutter die Geschwister an Krankheiten gestorben. Dass dann aber irgendwann die Leute festgestellt haben, oh, die Kinder sterben ja gar nicht mehr. Wir brauchen ja gar nicht mehr so viel Kinder. Aber das hat eben gedauert, noch über die 50er, 60er Jahre. Und dadurch, wenn dann plötzlich eine Familie 7 Kinder hatte und die haben alle überlebt, und dann haben die auch schon wieder 4, 5 Kinder gekriegt und die haben auch alle überlebt, dann ist es halt auf lange Sicht zum Problem geworden. Aber mittlerweile haben wir ja viele Paare, die gar keine Kinder mehr kriegen, zumindest hier im Westlichen, oder nur noch 1, maximal 2. Das ist ja schon. Heutzutage wird man schief angeguckt, wenn man mehr als 3 Kinder hat. Und
Das stimmt.
es sind ja
Ja.
eigentlich nur noch wenige afrikanische Länder, die noch diese hohe Kinderanzahl haben. Selbst Indonesien als das größte muslimische Land mit über, glaube ich, 800 Millionen Muslimen sind in der Fertilisationsrate unter der von den USA. Also da finde ich, das finde ich mal ganz spannend. Also ich muss mir mal, glaube ich, aktuelle Zahlen angucken, weil sie jetzt so ein bisschen kollidieren mit dem, was du gerade gesagt hast.
Also, ich habe das Buch auch gelesen, Factfulness, aber sehr gut, kann ich jedem Hörer jetzt empfehlen.
Absolut, ja.
Schönes Buch. Das bezieht sich, also sind wir wieder bei dieser Saldorechnung, dass man sagt, ja, Geburten versus Todesraten. Also die langfristige Prognose, wenn man sie im mittleren Spektrum sich anschaut, liegt bei 10 Milliarden zum Ende des Jahrhunderts. Ich rede jetzt erstmal von 25 Jahren. Etwas, was wir aber verstehen können. Wir beide vermutlich, hoffentlich sind beide noch am Leben. In 25 Jahren. Der langfristige Trend, der ist genau das, was du schilderst. Aber auf dem Weg dahin sind in der niedrigsten Prognose der Vereinten Nationen insgesamt 3 Milliarden auf dem Weg. Das ist halt einfach ein Fakt. Da gibt es jetzt auch nichts zu sagen, ja, also vielleicht wird das ja weniger, sondern das ist die niedrigste Prognose. Das heißt, da brauche ich gar nicht, ich gehe gar nicht auf die 5, das ist die schlimmste Prognose. Es ist mir auch egal, ob es 3 oder 5 sind, das ist verdammt zu viel. Und ich weiß, ich habe zu wenig Lehrer für diese Jugendlichen. Und es geht auch gar nicht darum, einige sagen ja, warum sie Kindern in Indien helfen. Das ist gar nicht das ist gar nicht der Sinn dahinter, sondern es geht darum, dass wir als Menschheit auf eine andere Bildungsstufe stellen und sagen, lasst uns die Fehler der Vergangenheit unterbinden, ja. Und zwar bevor sie entstehen. Und jeder, der sich mit Bildung auskennt, weiß, dass es halt unheimlich schwer ist, einen Menschen über 30 noch zu bewegen in seinen, das ist einfach, ja, menschliche Natur, könnte man sagen, dass es unheimlich schwer ist, dort Verhaltensänderungen zu bewirken. Und 3 Milliarden sozusagen starre, stursinnige Menschen, die sich nicht ändern wollen, werden zum Problem. Die sind Konfliktverursacher vielleicht in der Zukunft. Wenn sie in diesen ultraheißen Zonen leben, sind sie auch, erleben das ja schon in den USA, die sind halt auch ausgeliefert möglichen Demagogen, die sagen, hey, der Westen hat das ausgelöst, lasst uns doch da hingehen, weil da ist jetzt eine Menge Platz. Denn im selben Zeitraum sterben bei uns 20 Millionen Menschen. So roundabout. Also in Deutschland haben wir ja einen Bevölkerungsrückgang, einen enormen zu erwarten, aufgrund der Bevölkerungspyramide. Das heißt, bei uns ist Platz. Also warum sollen die nicht sagen, Skandinavien ist jetzt schön kühl und zwar das ganze Jahr über, warum ziehen wir da nicht hin? Also ich meine, ich würde es machen. Jetzt wäre nur die Frage, ob es eine politische Führung gibt, die sagt, man kann hier nicht mehr leben, wir müssen weg. Das sind halt Konflikte, vor denen ich mir einfach, also die ich mir einfach ausmale. Ich sage, das sind Dinge, die sollten wir einfach durch Präventivmaßnahmen und das ist halt vor Ort verhindern. Und im Übrigen, was du sagst, ist Teil des Programms letzten Endes. Es ist ja zum Beispiel SDG 5 geht ja auch um Geschlechtergerechtigkeit. Da geht das ja auch um die Selbstbestimmung der Frau beispielsweise. Und das sind ja auch Themen, die mit vermittelt werden können, dass man natürlich auch in so einem Programm kann man das ja auch deutlich machen, dass das auch ein Thema ist, zu viele Geburten, dass das keine Lösung ist. Also in Afrika hat man sich ja manchmal, das war ja so die Idee dahinter, dass es wie so eine Art Altersvorsorge fungiert, dass man viele Kinder hat.
Genau, ja,
Dass
war
das
ja
natürlich
früher bei uns nicht anders, wenn man
bei
ehrlich
uns auch,
ist.
ja,
Ja,
kennt man ja
es
noch
war die
selbst.
Altersvorsorge.
Eben, und dann hat man da 7 Kinder gehabt hier in Berlin im
Ja.
Hinterhof. War völlig normal, ne? Und dass die Rechnung nicht aufgegangen ist, hat man ja auch immer verstanden. Dass der Wohlstand dazu geführt hat, dass man nicht mehr teilen möchte und so weiter. Und Kollektivmaßnahmen, das ist alles zu erwarten, weil wir haben wenig Zeit. Das ist für mich der Punkt. Und
Ja,
ich
ich
kann dann
denke,
sagen,
dass.
ja, das Problem müsste ich auch mal von selber lösen. Aber da bin ich skeptisch, muss ich sagen, weil ich ja sehe, wie schwer es ist, Bildung, selbst bei uns im Land streitet man sich, wie man Bildung organisieren kann. Und die Geschwindigkeit ist so langsam. Und ich bin ja auf der Welt herumgekommen dieses Jahr, mit vielen gesprochen. UNICEF Nepal hat Interesse an einer Lösung. Viele haben Interesse an einer Lösung. Wir haben jetzt, letzte Woche habe ich online einen Vortrag gehalten beim World Youth Climate Week in Shanghai. Als Projektpartner ist in Shanghai 22.000 Likes in einem Stream. Die Leute waren begeistert und wollen eine
Das ist
Lösung.
ordentlich,
Das
ja.
ist fantastisch. Viele Lehrer waren dort mit drin im Livestream, haben gefragt, wie können wir an die Inhalte kommen? Und wir bauen ja jetzt erst auf. Ja, also das Kaufmann haben wir gegründet. Ich würde sagen, Anfang diesen Jahres würde ich das als Gründung bezeichnen. Und wir bauen das jetzt halt sukzessive auf. Und im nächsten Jahr wollen wir dann eben den ersten Kurs fertigstellen.
Das heißt, das primäre Ziel von SDGs for Future ist wirklich Bildung. Und dann über die Bildung eben. Das habe ich ja gerade auch schon gesagt. Also, das ist auch das, woran ich glaube, kann man sehr, sehr viel in allen anderen Zielen ja letztendlich erreichen. Insofern ist das ja wirklich ein richtig tolles Projekt. Welche Unterstützer habt ihr denn dann schon? Oder wie kann man euer Projekt unterstützen? Jetzt zum Beispiel auch hier Zuhörer oder Zuhörerinnen, die sagen, boah, wow, finde ich auch ein tolles Projekt, gucke ich mir an. Ich verlinke das ja auch hinter in den Shownotes, sodass man sich die Website angucken kann. Wie kann man das unterstützen?
Also es ist eigentlich ganz einfach. Also Unterstützer haben wir schon aus vielen Ländern, aus, wie gesagt, Nepal, Indien, China. Wir sind erstmal in die Länder gereist, wo viele Kinder sind, weil ich gelernt habe als Unternehmer, dass ich nicht ein Produkt herstelle und dann versuche es zu verkaufen, sondern erst einmal bei meiner Zielgruppe nachfrage und das Bedürfnis, was sie haben.
Zielgruppenanalyse gemacht.
Genau, also wirklich auch live und deswegen ist das mir sehr wichtig, dass ich erst erstelle, bevor ich erstmal frage, bevor ich erstelle. So, und wir haben einen Bedarf auf jeden Fall identifiziert. Der ist da und den können wir auch bedienen mit dem, was wir können. Wir werden im nächsten Jahr, das ist der Plan, einen global gültigen englischen Einführungskurs gestalten. Das ist unser erster Schritt, der die englischsprachige Bevölkerung, das sind jetzt im jungen Bereich schon über 300, 400 Millionen auf der Welt, die frei übers Internet einfach buchbar sind. Das würde gratis sein. Also man muss nicht bezahlen, natürlich nicht.
Oh, das ist sehr cool.
Das ist für mich Bedingung, dass Bildung gratis ist und dass es nicht elitären Menschen vorbehalten ist.
Das heißt, ihr braucht dann im Grunde eine Menge Geld.
Nee, also im Verhältnis zum Impact brauchen wir verdammt wenig Geld. Das muss man
Okay,
mir sagen. Also,
das ist gut.
weil das ist das Schöne am E-Learning. Das E-Learning ist ja immer wieder abrufbar. Das heißt, unsere Kosten steigen ja nicht im gleichen Verhältnis wie der Konsum der Bildung. Ja.
Aber die Erstellung ist ja aufwendig.
Die Erstellung ist aufwendig, genau. Das, wer jetzt uns jetzt unterstützen möchte, wir werden sicherlich sehr viele verschiedene Finanzierungsquellen eröffnen. Damit beginnen wir jetzt gerade. Also gerne, ihr könnt auf unsere Internetseite gehen und dort spenden freiwillig, könnt auch regelmäßig spenden. Wir sagen mal Donate and Wait. Wenn man jetzt spendet, dann wird man 2026 aller spätestens, wenn man möchte, kann man auch in der Testgruppe dabei sein, wird man sehen, dass die Kurse verfügbar sind. Wenn jetzt also Eltern hier zuhören, Die sagen, das finde ich toll. Ab 150 Euro werdet ihr auch im Abspann eines Videos zu sehen sein. Also das wollen wir auch insofern honorieren. Gerade jetzt am Anfang, wo wir aufbauen, ist es wichtig, dort das auch zu zeigen. Wir werden natürlich auch Sponsoren ansprechen, Unternehmen. Wenn jetzt also ein Unternehmer, eine Unternehmerin oder jemand, der auch sagt, ich bin Privatspender, Interesse daran, das ist eine tolle Idee. Erzähl mir mehr. Wir haben einen sehr umfangreichen Projektplan, tolle Kooperationspartner. Wir werden sehr wahrscheinlich auch einen KI-Tutor mit einbauen, der Fragen beantworten kann. Das ist auch ein etwas Technisches, was wirklich möglich ist mittlerweile, was toll ist, wenn die Kinder eben dort auch Fragen stellen können. Und was mir auch wichtig ist, das habe ich jetzt, das kam wahrscheinlich ein bisschen zu kurz, aber das seht ihr auch auf der Internetseite. Es ist ja nur die Hälfte der Wahrheit, dass es nur E-Learning ist, sondern die andere Hälfte ist ja wirklich im Ausprobieren. Die Kinder sollen ja miteinander in ihren Schulklassen, in Schulgruppen, können sie auch eigene Projekte realisieren. Sie sollen ja lernen. Also es geht nicht darum, sie vor den Bildschirm zu zwingen. Also jeder, der jetzt denkt, oh mein Gott, der will doch nur, dass die am Smartphone lernen und dann, was soll denn das werden? Das ist gar nicht das Ziel, sondern ich möchte eigentlich eher die Lehrer, das ist ein wichtiges Ziel, ein Teilziel, möchte Lehrer entlasten vom Frontalunterricht. Also beispielsweise waren wir in einer Schule in Kopenhagen und da sind Lehrer, die sind interessiert an Nachhaltigkeitsbildung, aber die haben gar nicht die Bildungsmaterialien, es existiert gar nichts.
Das kenne ich aus der Schule meiner Kinder.
Ja,
aber das
so.
Finde ich eigentlich das Geniale an dem Projekt. Letztendlich, wenn du sagst, das ist ja frei abrufbar, kann man das ja hier in Deutschland oder sonst wo genauso nutzen und abrufen wie überall auf der Welt. Das heißt, der Nutzen ist ja wirklich für jeden da.
Er ist für jeden da und wir werden, also diese, ich habe ja gesagt, sogenannte globale Version ist die erste. Die wird auf Englisch erstmal stattfinden und sie werden im Grunde direkt unmittelbar nachdem die Kurse fertiggestellt sind, werden wir die in Partnerregionen übersetzen in die jeweilige Sprache. Also es wird definitiv auch sofort eine deutsche Version geben. Das wird sehr einfach zu realisieren sein. Es wird dann unter einer anderen Internetadresse auf Deutsch, im deutschsprachigen Raum veröffentlicht. Und wir werden dann sukzessive weitere regional passende Videos in die Themen integrieren. Also Videos und Quizzes natürlich. Also es werden auch Tests drin sein. Man kann dort Zertifikate bekommen, die dann in der richtigen Sprache sind, so dass man das alles für den Raum hat. Aber es ist natürlich klar, dass ein Thema wie Armut in Deutschland ein anderes ist als in Afrika. Also wir müssen da schon differenzieren und wir müssen natürlich auch die Jugendlichen damit ansprechen, mit ihrer Realität. Und erstmal braucht man einen allgemeinen Zugang zum Thema und dann braucht man auch noch einen regionalen. Das sind aber dann auch die Stufen, die auf dem Erfolg aufbauen. Wir werden insbesondere, das vielleicht auch nochmal, viele Fragen dann immer, ja, wie könnt ihr denn sicherstellen, dass das dann auch gut ist und die Kinder das mögen? Wir werden mit Schulen zusammenarbeiten und insbesondere Lehrer, Nachhaltigkeitsexperten werden das Curriculum mitbefüllen. Da haben wir schon viele, die da mitmachen werden. Das Interesse ist auch hier wieder riesig. Und der Plan ist, dass Schüler sich beteiligen und dass auch Schüler die Videos bewerten, während sie erstellt werden.
Vielleicht das heißt, kann ich dir da noch jemanden empfehlen. Ich habe ja diesen tollen Podcast mit dem Permakulturexperten Josef Holzer gemacht aus Österreich. Der kann ganz viel über Böden und Wälder erzählen. Der würde mit Sicherheit sowas auch machen, könnte ich mir gut vorstellen. Vielleicht sprecht er den mal an, weil der ist wirklich, also ich finde den, ihn und seinen Vater finde ich wirklich genial. Und das Wissen, was die haben, ist toll. Und der kann das auch sehr gut erklären.
Und da nennst du auch tatsächlich noch eine Komponente, die ich auch noch nicht erwähnt habe, das Thema Vorbilder. Es ist ja nicht nur, dass wir Frontalunterricht machen, sondern wir müssen auch Beispiele zeigen. Also es gibt überall Beispiele. Du zeigst sie im Podcast. Es gibt viele Beispiele, sie sind aber viel zu unsichtbar, weil unsere Medien dazu tendieren, die Negativbeispiele zu zeigen, wie beim Unternehmer.
Meine Tochter beschwert sich sogar darüber, dass das in der Schule viel zu kurz kommt, dass immer nur gesagt wird, was alles ganz schlimm ist und ganz schlecht ist und was man alles nicht machen sollte, aber nicht die Beispiele, wo man sieht, was eigentlich gerade Tolles, Positives auf dieser Welt passiert.
Ja, und jetzt schau dir doch mal Fußball an. Also nehmen wir das Beispiel Fußball. Wodurch und Sport generell, wodurch werden denn Jugendliche meistens motiviert?
Vorbilder, klar.
So, und das ist so auf der Hand und das machen wir jeden Tag, ob es die Eltern selbst sind, ob es eben in Filmen stattfindet. Wir orientieren uns an anderen Menschen und die wollen wir natürlich zeigen. Und die gibt es. Und diese, auch hier meine positive Note. Natürlich werden wir im Frontalunterricht, nenne ich es jetzt mal so, im Video zeigen, das sind die Herausforderungen. Das ist ja auch der Sinn der Ziele. Hier sind unsere Herausforderungen. Aber guckt mal, hier sind Leute, die begegnen diesen Herausforderungen. Die sind selbstwirksam, die ändern das. Und jede eurer Individualentscheidungen hat eine Auswirkung und sagt nicht, dass es keine Auswirkung hat. Und wenn wir die 3 Milliarden multiplizieren mit all ihren Individualentscheidungen, haben wir Billionen Entscheidungen,
Ja.
die, wenn sie nur ein bisschen besser ausfallen, also ich rede ja gar nicht davon, dass jetzt jeder diesen Kurs besuchen wird, ja, das wäre ein bisschen illusorisch, aber nehmen wir mal an, es ist nur ein Bruchteil, dann haben wir doch was erreicht, dann sind wir doch weitergekommen. Und der eine oder andere hat vielleicht die geniale Idee, er schafft, das Energieproblem zu lösen, einfach weil er motiviert war, wenn jemand anderen gesehen hat, der das gemacht hat. So, und da kam die nächste Inspiration.
Das ist auf jeden Fall ein wirklich tolles, sehr, sehr sinnstiftendes Projekt. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass wir uns dann, wenn das an den Start gegangen ist, vielleicht nochmal unterhalten im neuen Podcast, vielleicht Ende 2025, Anfang 2026. Ich werde das auf jeden Fall verfolgen. Allein schon auch, glaube ich, ich habe meiner Tochter schon die Website gegeben, ich fand die auch schon toll. Die findet das auch super. Da habt ihr auf jeden Fall schon einen begeisterten Followerin, eine begeisterte Followerin. Aber jetzt, wir sind schon ziemlich in der Zeit drüber, aber das ist auch wirklich sehr, sehr spannend. Kommen wir mal zum Sinnstift nach dieser sinnstiftenden Erklärung von diesem Projekt. Den Sinnstift hast du ja auch von mir zugeschickt bekommen. Und falls jemand hier das erste Mal das hören sollte, kann ja immer mal das sein. Oder ich hoffe natürlich, dass auch mal wieder viele neue Zuhörer dazukommen. Das ist ein Bleistift und der hat am oberen Ende eine Samenkapsel. Und wenn man mit dem Bleistift fertig ist oder man sägt es vorher ab, kann man das Ganze in einen Blumentopf stecken, schön gießen und dann gibt es irgendwann viele Vergissmeinnicht. Und zu dem Sinnstift gibt es noch eine besondere Frage.
Der Sinnstift.
Und die ist für dich: Was ist dein wichtigster Kernwert, der dich antreibt?
Das ist eine gute Frage. Also ich habe zwei.
Es dürfen auch zwei sein.
Wenn man scherzhaft sage ich immer, Vertrauen und Freiheit, die zwei Fs. Also Vertrauen und Freiheit sind mir sehr wichtig. Freiheit hat man vielleicht schon mitbekommen, wenn man irgendwie hinter der Mauer groß wird, dann ist einem das wichtig, dass man nicht hinter Mauern ist. Das ist mir sehr wichtig gewesen und bis heute auch. Und das treibt mich an, weil ich möchte, dass es sowas nicht gibt. Deswegen arbeite ich gerne mit Chinesen zusammen. Wir haben Projektpartner in den USA. Es ist völlig egal. Überall, wo ich hinkomme, treffe ich zu 99% nette Menschen, egal wo. Tolle Erlebnis gehabt, China, Peking, auf dem Flughafen, guten Tag. Erstes, was der Polizeibeamte mir sagt, guten Tag, auf Deutsch. Und ich war echt skeptisch, unsere Medien machen dieses Land nieder. Ja, ich hatte ein bisschen Schiss und das erste Mal da, guten Tag. Und ich denke mir, diese Energie dort in dem Land, jeder, der da war, weiß das. Jeder, wer da noch nicht war, fahrt dorthin, ihr könnt das machen, visumsfrei, 2 Wochen, es ist wirklich toll. Dasselbe ist in den USA genau derselbe Fall. Diese Leute sind nicht alle dumm. Ich habe in den USA länger gelebt. Und auch in jedem anderen Land, wo man hinkommt, sind die Menschen nett. Und das ist auch die Brücke zum Thema Vertrauen. Vertraut auch den Menschen mehr. Wir dürfen skeptisch sein, was politische Machthaber angeht. Da bin ich total dabei. Ich bin auch nicht für das politische System in China. Ich bin aber auch nicht für das politische System in den USA. Wenn ich mir angucke, was möglich ist durch Milliarden, also Elon Musk ist ein schönes Beispiel, was da passiert gerade, ist für mich unfassbar. Und wir sollten alle skeptisch bleiben, was das angeht. Aber für mich sind diese zwei Werte, die sind eng verbunden miteinander. Ich vertraue gerne Menschen. Ich möchte auch, dass man mir vertraut. Das ist auch genau das Pendant dazu. Und für Vertrauen, was braucht man da? Freiheit. Und diese Kombination, das ist, glaube ich, die für mich total bedeutsam ist und viele andere Werte, aber auf die komme ich immer wieder zurück.
Eine wirklich sehr nachvollziehbare Erklärung, finde ich wirklich großartig.
Danke.
Da steckt einiges drin. Vielen Dank. Dann machen wir noch 3 schnelle Fragen zum Abschluss. Für welches der 17 SDGs brennst du denn besonders?
Also ich habe mich mal entschieden für die 16. Ihr könnt auch gerne auf die Internetseite mal gehen, auf die SDG-Botschafter im Projektnetzwerk. Da sind ein paar SDG-Botschafter dabei, die sagen, was ihr Lieblings-SDG ist. Bei mir ist es eben Frieden und Institutionen. Also Grenzenlosigkeit ist für mich ein Wert, wie man gehört hat. Insofern habe ich mich dafür entschieden. Aber im Grunde genommen sind alle wichtig. Also Bildung wäre wahrscheinlich Nummer 2, aber die 16 ist mir noch ein Stück wichtiger.
Okay. Welche Bücher liegen gerade bei dir am Bett? Was liest
also
du?
Mir liegen erstmal gar keine Bücher im Bett, weil ich ja keine Bücher lese, sondern meistens höre. Ich habe gar keine Zeit. Was ich aber tue, ist tatsächlich, ich schlafe fast jede Nacht mit einem Podcast ein. Wahrscheinlich demnächst mit meinem eigenen hier.
Ja, ich hoffe, dass das dein neuer Lieblingspodcast hier wird.
Ich habe so kleine Earpods und ein Ohr ist quasi immer mit irgendeiner Stimme. Andere würden sagen, es ist verrückt, aber ich, wie gesagt, ich weiß gerne mehr.
Welchen Podcast hörst du denn dann besonders gerne? Außer Gewinn mit Sinn natürlich.
Podcasts, die ich gerne höre. Ich mache ja Werbung dafür. Also
ist okay.
Ich sage jetzt nicht, welche ich höre, weil es ist eigentlich wichtiger. Also A mag ich gerne Filme, also gucke ich, höre ich gerne so Podcasts zu Filmen. Wenn ich sie gesehen habe, nicht andersrum, also dann sollte man möchte auch mal so nachdenken. Und dann mag ich ganz gerne so politische Podcasts, die über Gesellschaft oder auch Wissenschaft reden, auch gerne lange, 2, 3 Stunden, Englisch, Deutsch, ist mir eigentlich ziemlich egal. Und Hörbücher höre ich halt gerne, meistens Science Fiction mag ich sehr gerne. Wie heißt das Buch, was ich gerade lese oder höre? Das finde ich auch gut. Moment, gucke ich direkt hier nochmal rein, weil ich mache das dann mal. Ja, Die Abschaffung des Todes von Andreas Eschbach. Sehr
Ach,
toll.
okay.
Also ich mag ganz gerne Andreas Eschbach, aber mein Lieblingsbuch, falls das auch noch jemand wissen möchte, ist Die drei Sonnen von Qi Qin. Ich kann ja nicht so aussprechen, dem chinesischen Autor. Ein unfassbar gutes Buch. Und
Hast du dann auch die Netflix-Serie dazu geguckt oder lieber nicht?
ich habe sie geguckt. Dafür habe ich tatsächlich extra einen Monat noch mal Netflix gebucht, um mir sie anzuschauen. Ich war sehr enttäuscht, muss ich sagen.
Ich habe mittendrin aufgehört,
Aber
weil ich nicht reinkam.
ich muss das durchziehen. Aber es ist, Leute, guckt die Serie bitte nicht.
Lest die Bücher. Gut.
Das ist eine große Geldverschwendung. Diese Bücher sind unfassbar gut und ich habe das jetzt zweimal schon durchgehört und das ist einfach
Sehr
unfassbar.
cool. Vielen Dank für diesen Tipp. Und dann noch die letzte Frage. Ich weiß ja nicht, ob du Freizeit hast, aber wenn du Freizeit hast, was machst du denn so als Ausgleich?
Meine Frau oder so, der hat ja keine Freizeit.
Ja,
Ich
eben.
habe auch
Deswegen
keine
frag mal.
Freizeit. Also wenn ich Freizeit habe, dieses Jahr so gut wie nicht. Ich mache dann gerne Sport. Also Mountainbike ist ein Thema, was ich gerne mache. Als unser Hund noch lebte, mit dem Hund draußen, was ich aber auch jeden Tag mache, ich habe durchschnittlich 12.000, 13.000 Schritte am Tag. Ich laufe viel, also gehen einfach. Wenn ich Besprechungen habe, kann ich das ja heutzutage mit der Technik überall machen. Also bin ich draußen. Und das können nochmal 20.000 am Tag werden, weil wir könnten ja jetzt, also in dem Fall mache ich es nicht, aber wir könnten natürlich auch draußen jetzt uns unterhalten. Das geht ja
Machen wir
sehr
den
gut.
nächsten Podcast.
Können wir am nächsten Mal machen, dann setze ich mich um in den Park, dann geht das auch. Ja, also Bewegung ist gut, ist ein guter Ausgleich. Frische Luft, das ist wichtig. Und ja, ich müsste mal wieder mehr Sport machen, muss ich wirklich sagen. Aber das Bildungsprojekt dieses Jahr hat doch sehr viel Energie gefressen, weil, wie gesagt, es ist nicht so, dass die Agentur schlecht läuft, sondern dass ich zwei Jobs natürlich dann auch parallel habe. Und
Aufwendig,
das
klar.
ist aufwendig, das weißt du. Und trotzdem, wir haben ein starkes Team bei uns, das funktioniert. Und dennoch ist natürlich Aufbauarbeit immer etwas. Ich sage mal, man muss erstmal Straßen bauen, um dann darauf fahren zu können. Und das ist halt anstrengend. Und man schiebt so ein Auto oder so einen Karren auch erstmal an und muss viel drücken und viel nachdenken. Aber wie gesagt, wenn man ein gutes Team hat, was da auch voll dahinter steckt, dann entsteht, dann funktioniert das. Und wenn man eine gute Idee hat. Also wir haben wirklich viel Unterstützung.
Cool, super. Dann vielen Dank dafür. Und vielen Dank auch an alle Zuhörer und Zuhörer, dass ihr wieder bei dem Podcast Gewinn mit Sinn dabei wart. Ganz herzlichen Dank natürlich hier mein Gast, Daniel Nicolai, Geschäftsführer von KNE Marketing und Initiator des Projekts SDGs for Future. Und ich hatte schon gesagt, in den Shownotes findet ihr den Link zum Unternehmen, zum Projekt und dann könnt ihr dort euch weiter informieren und natürlich dranbleiben und schauen, wann dann die ersten E-Learnings auf den Markt kommen. Und ich denke, das wird eine spannende Geschichte. Und vielleicht habt ihr auch Lust, das Ganze zu unterstützen. Mein Name ist Jürgen Schöntauf von Sinnstifter Kultur. Und unsere Mission ist es, Unternehmen auf dem Weg zu einer sinnstiftenden und auch werteorientierten Unternehmenskultur zu begleiten. Und dass das was bringt und auch wirklich sinnvoll ist, das haben wir heute auch mit unserem Gast gehört. Und ich denke, wir haben in Deutschland tatsächlich ja viele Unternehmen, die großartige Ideen und Produkte haben und sich auf den Weg begeben, das auch alles nachhaltiger hinzukriegen, sinnstiftender hinzukriegen. Und damit haben sie auf jeden Fall einen großen, großen Einfluss auf die Gesellschaft, denn mit dieser Verantwortung können sie auch Menschen zum Umdenken und Andershandeln bewegen. Und das ist ja genau das, was sinnstiftendes Unternehmen letztendlich, Unternehmertum letztendlich bedeutet. Verantwortung für die Gesellschaft, die Umwelt und ja, auch die Menschen zu übernehmen. Aber es lohnt sich, denn diese Unternehmen sind in der Regel sehr erfolgreich. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart und ja, vielleicht sogar den Podcast weiterempfehlt. Und selbstverständlich könnt ihr mir jederzeit Feedback geben. Bis zur nächsten Folge von Gewinn mit Sinn und weiteren spannenden Gästen. Und jetzt erstmal nochmal ganz herzlichen Dank an dich, lieber Daniel, für dieses wirklich inspirierende Gespräch.
Ich danke dir, Jürgen. War wirklich sehr, sehr schön und ich freue mich dann auf 2026, die Fortsetzung.
Wir kommen darauf zurück. Ich werde dich anrufen, weil ich finde das Projekt super spannend und ich denke, das gehört auch auf die Art und Weise ein bisschen, also ja, unterstützt und sichtbar zu machen. Das fände ich super, wenn ich dabei mithelfen kann.
Super, ich danke dir sehr
Okay,
herzlich.
dann ciao.
Tschüss.
Leitbild entwickeln, Werte schärfen, Visionen aufzeigen. Abonniere den Podcast und du findest immer wieder den Weg zu deinem Wertekompass. Gewinn mit Sinn. Von und mit Jürgen Schöntauf. Erfolg ist eine Frage der Werte. Mehr auf sinnstifter-kultur.de.